Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. PostFinance steigert im ersten Halbjahr den Gewinn und begrüßt 53.000 neue Kunden. Schweizerinnen und Schweizer investierten im vergangenen Jahr 364 Franken für Lotto und Wetten. In Frankreich hat eine Frau gestanden, 8 neugeborene Kinder getötet zu haben. In Deutschland ist Wettermoderator Jörg Kachelmann freigekommen bis zum Prozess im September. Und die Vereinigten Nationen haben das Recht auf sauberes Wasser als ein Menschenrecht erkannt. Für fast 1 Milliarde Menschen auf der Welt ist Wasser keine Selbstverständlichkeit. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Die PostFinance hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr hinter sich. Sie machte einen Gewinn von 270 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 37% gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Zudem kamen 53.000 neue Kunden zur PostFinance, die jetzt Vermögen von über 80 Milliarden Franken verwaltet. Weiter schuf PostFinance im ersten Halbjahr knapp 160 neue Vollzeitstellen. Noch weitere Firmen haben ihre Zahlen veröffentlicht. Die Fluggesellschaft Swiss weist für das erste Halbjahr einen operativen Gewinn von 61 Millionen Franken aus. Dies, obwohl wegen der Vulkanasche aus Island der Flugverkehr wochenlang stark behindert wurde. Auch das solothurnische Medizintechnikunternehmen Synthes hat im ersten Halbjahr einen Gewinn erwirtschaftet. Das Geschäft mit Knochenschrauben und Skelettimplantaten lief vor allem in Asien und in der Pazifikregion gut. Der Basler Spezialchemiekonzern Clariant hat im ersten Halbjahr 35 Millionen Franken verdient. Trotzdem will Clariant weitere Stellen abbauen. Und schließlich ist der Verkauf von Computermäusen, Joysticks und Webkameras gut gelaufen. Der schweizerisch-amerikanische Konzern Logitech meldet für das letzte Vierteljahr erstmals wieder schwarze Zahlen nach früheren Verlusten. In Frankreich haben sich Vertreter der Roma öffentlich über den Entscheid von Präsident Sarkozy beschwert. Es sei rassistisch, dass Frankreich alle Fahrenden ohne Papiere einfach abschieben wolle. Zudem kritisierten die Roma, dass sie nicht angehört worden seien. Sarkozy hatte gestern angekündigt, dass die französische Regierung innerhalb 3 Monaten die Hälfte der rund 300 illegalen Siedlungen der Fahrenden im Land auflösen wolle. In der französischen Steuer- und Spendeaffäre sagt erstmals ein Regierungsmitglied aus. Polizeibeamte hätten morgens um 9 Uhr mit der Vernehmung von Arbeitsminister Eric Woerth begonnen, hieß es aus Polizeikreisen. Woerth werde als Zeuge vernommen, nicht als Angeklagter. Woerth steht im Verdacht, als Finanzchef der Regierungspartei UMP eine illegale Spende in der Höhe von 150.000 Euro angenommen zu haben für den Wahlkampf von Präsident Sarkozy. Das Geld soll von der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt gekommen sein. Der Minister weist den Vorwurf zurück. 364 Franken, so viel gaben Schweizerinnen und Schweizer im letzten Jahr für Lottospiele und Wetten aus. Das ist fast gleich viel wie im Vorjahr, wie aus einer Statistik des Bundes hervorgeht. Insgesamt betrug der Umsatz im Lotterie- und Wettmarkt 2,8 Milliarden Franken, kaum weniger als im Rekordjahr 2008. Ein Drittel davon wurde den Spielern als Gewinn ausgezahlt. 545 Millionen Franken flossen an die Kantone, die damit wohltätige Projekte unterstützen, sowie an Sportorganisationen. Im Kanton Zürich kann über die Volksinitiative Nein zum Sterbetourismus abgestimmt werden. Das Bundesgericht hat es abgelehnt, das Volksbegehren der Eidgenössisch-Demokratischen Union für ungültig zu erklären. Die Initiative fordert ein Verbot der Beihilfe zum Selbstmord, wenn die Person nicht mindestens 1 Jahr lang im Kanton Zürich gewohnt hat. Die Zürcher Regierung und eine Privatperson waren der Ansicht, dass dieses Begehren gegen Bundesrecht verstoße. Dieses Argument könne aber erst nach einer anfälligen Annahme der Initiative geltend gemacht werden, befand das Bundesgericht. In Frankreich ist eine Mutter geständig, 8 neugeborene Kinder getötet zu haben. Die Polizei fand die Leichen in 2 Gärten vergraben. Die Mutter ist 45 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf im Norden Frankreichs. Die Schwangerschaften waren offenbar niemandem aufgefallen. Der Wettermoderator Jörg Kachelmann ist wieder auf freiem Fuß. Das Gericht in Karlsruhe hat den Haftbefehl gegen den 52-jährigen Schweizer aufgehoben. Kachelmann saß 4 Monate in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine frühere Freundin vergewaltigt, was er bestreitet. Das Gericht in Karlsruhe entschied nun, es stehe Aussage gegen Aussage und es bestehe derzeit kein dringender Tatverdacht mehr. Bis zum Prozess am 6. September sei Kachelmann deshalb freizulassen. Der ehemalige Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft, Charlie Elsener, ist im Alter von 75 Jahren in Zürich gestorben. Elsener erlag einer Lungenentzündung, wie die Sportinformation mitteilt. Seine Karriere in der Nationalmannschaft begann 1958 in Paris mit einem 0:0 gegen Frankreich. Es folgten 33 weitere Länderspiele und 2 WM-Teilnahmen. 1962 wurde Elsener in Chile zum besten Torhüter des WM-Turniers gewählt.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten, Gesprächen, Reportagen geht's gleich um diese Stich- und Reizworte. PostFinanz. Man hat keine Banklizenz, aber offensichtlich jede Menge Kundenvertrauen. Um externe Berater, die Branche mit den großen Honoraren und der kleinen Verantwortung. Um Roma in Frankreich. Die Fahrenden geraten plötzlich ins Visier der Politik und um Wasser. Gutes Wasser haben ist jetzt ein Menschenrecht. Und weiter, illegale Einwanderer machen in den USA die Jobs, die Einheimische partout nicht haben wollen. Und mit der Drohung, im Ausland zu produzieren, setzt Fiat schlechtere Arbeitsverträge durch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.283 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.3688 gehandelt, der Dollar zu 1.0463. Das Wetter im Norden gibt es heute zeitweise kräftige Regenschauer und einige Gewitter. Dazwischen zeigt sich vor allem im Flachland ab und zu die Sonne bei 20 Grad. Im Süden gibt es ebenfalls einige gewitterige Regengüsse. Am Nachmittag ist es zeitweise sonnig bei 24 Grad. Am Freitag ist es in der Deutschschweiz wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Im Westen und im Wallis scheint zeitweise, im Süden meist die Sonne. Am Wochenende ist es ziemlich sonnig und bis 25 bis 29 Grad warm. Am Sonntagabend gibt es einige Platzregen und Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Bern. Auf der A1 in Richtung Bern. Stau nach einem Unfall zwischen der Verzweigung Schönbühl und Bern-Neufeld. Und daher Stau auch auf der A6 zwischen Bern-Ostring und Bern-Wankdorf in Richtung Bern. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 in Richtung Zürich. Stockender Verkehr nach einem Unfall zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Und auf der Nord-Süd-Achse etwa 3 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nord-Portal in Göschenen in Richtung Süden. Sowie ebenfalls 3 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo in Richtung Norden. In der Region Zürich auf dem Nordring in Richtung Bern stockender Verkehr zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und dem Gubristunnel. Und im Tessin stockender Verkehr auf der Hauptstraße zwischen Tenero und dem Flughafen Locarno.
Während die Großbanken mühsam das verspielte Vertrauen zurückzugewinnen versuchen, reitet die Post mit ihren Finanzdienstleistungen auf eine Erfolgswelle. Im ersten Halbjahr steigerte PostFinanz den Gewinn kräftig, vor allem, weil mehr als 50.000 neue Kundinnen und Kunden ihr Geld zur Posttochter gebracht haben. Barbara Wittmer.
PostFinanz ist der eigentliche Goldesel der Post. Im Zuge der Finanzkrise gewann sie viele neue Kundinnen und Kunden, denn viele misstrauten damals den Geschäftsbanken und suchten einen sicheren Ort für ihr Geld. Letztes Jahr erwirtschaftete PostFinanz denn auch einen Rekordgewinn von rund 1,5 Milliarden Franken. Auch im ersten Halbjahr befindet sie sich weiter auf Erfolgskurs, sowohl was den Gewinn als auch die Zahl der Neukunden betrifft. Und dies, obwohl sich die Lage auf den Finanzmärkten mittlerweile beruhigt hat und allenfalls noch Nachwehen der Finanzkrise zu spüren sind. Aber trotz ruhigeren Zeiten immer noch laufen dem fünftgrößten Finanzinstitut der Schweiz viele neue Kunden zu. Typischerweise seien es Privatkunden mit einem kleinen Vermögen von ein paar Tausend bis zu ein paar Zehntausend Franken, heisst es bei PostFinance. Woher, von welchem Finanzinstitut die neuen Kunden kommen, werde nicht erfasst. Aber man wisse, dass viele von ihnen neben ihrem neuen Konto bei der Posttochter auch noch ein Bankkonto hätten. PostFinance richtet ihr Geschäft auf die sogenannte Retail-Kundschaft aus, also vor allem auf die kleinen Kunden. Während junge Leute meist über kaum Erspartes verfügten, sind Leute über 40 besonders lukrativ und damit besonders interessant. Denn diese haben häufig bereits etwas Geld angespart und dieses legt PostFinance dann an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten an. Klassische Bankkredite hingegen kann sie nicht vergeben, da sie nach wie vor über keine Banklizenz verfügt. Trotzdem läuft das Geschäft der Posttochter rund. Konzernchef Jürg Bucher rechnet für 2010 mit einem weiteren Rekordjahr.
Beraterlöhne machen derzeit Schlagzeilen. Swisscom-Chef Jens Alder soll für Bundesrat Ueli Maurer den Weg aufzeigen, wie er Ordnung schaffen kann im Informatik-Chaos des Militärdepartements in Teilzeit für 200.000 Franken Jahreslohn. Das hat zu einem Aufschrei in den Medien und Politik geführt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, die viel kassiert und wenig Verantwortung trägt. Welche Bedeutung haben Berater und was nützen sie wirklich? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Insgesamt geben Firmen und die öffentliche Hand in der Schweiz 1,3 Milliarden Franken pro Jahr für Beratungsmandate aus und ernähren so über 3.500 Mitarbeiter bei Beratungsunternehmen. Was Berater verdienen, hängt von ihrer Erfahrung ab. Jens Alders Erfahrung ist dem VBS offenbar 200.000 Franken wert, obwohl er nur 20 Tage im VBS präsent ist. Ob sein Lohn generell zu hoch ist, lässt sich nicht so einfach sagen. Denn jeder Berater habe seinen Marktwert, sagt Headhunter und Beratervermittler Björn Johansson.
Schlussendlich geht es um das Ergebnis. Also wenn Herr Jens Alder könnte Einsparungen von 10 oder 15 Millionen Franken pro Jahr als Ergebnis kreieren, dann hätte sich die Investition von 200.000 Franken sehr schnell gelohnt, oder?
Johansson glaubt, Alder hole seinen Lohn locker heraus. Die zentrale Frage lautet also, sind die Berater ihren Preis wert? Der deutsche Politologe und Journalist Thomas Leif hat über die Beraterszene in der Politik ein Buch geschrieben. Er hält die Löhne für nicht gerechtfertigt und überrissen.
Die hohen Tagessätze, die bis zu 5.000 Euro gehen für Berater, für Spitzenleute noch höher, die haben auch etwas damit zu tun, dass der Mythos der Berater, dass sie unersetzlich sind, dass sie Spezialwissen haben, dass sie quasi wie Gott über Wasser gehen können.
Wenn ein Berater also wirklich unersetzlich ist, muss sich sein Einsatz auch lohnen. Der Branchenverband der Berater ASCO weiß um diese Frage. Deshalb untersuche man die Wirksamkeit der Einsätze regelmäßig, sagt ASCO-Vorstandsmitglied Paco Hauser.
Wir haben im Prinzip eine ganz deutliche Indikation, das ist Kunden fragen gute Berater wieder an. Also es gibt Wiederholungsaufträge.
Über 3/4 der Unternehmen, vor allem aus der Industrie und dem Finanzbereich, würden immer wieder Berater anstellen. Das sage eine Untersuchung der ASCO. Eingesetzt werden Beratungsunternehmen aus verschiedenen Gründen. Oft gehe es darum, unbequeme Entscheide auszulagern, sagt Beraterkritiker Thomas Leif.
Mir hat meine Verteidigungspolitikerin gesagt, wir nehmen die Berater im Verteidigungsbereich, um einfach die festen Strukturen zu sprengen und das Veto der Bürokratie, das Veto der handelnden Personen zu zerstören.
Beim Branchenverband ASCO verneint man nicht, dass Berater auch eingesetzt werden, um die Bad-Guy-Rolle zu übernehmen. Es sei aber nicht der Hauptgrund für einen Beratereinsatz, sagt Paco Hauser.
Das ist einer der möglichen Fälle eines Einsatzes von Beratern. Wir unterscheiden eigentlich drei Möglichkeiten. Der erste, und das ist, glaube ich, auch der prominenteste Fall, wo ein Berater eingesetzt wird, ist, wenn ich eine Know-how-Lücke habe.
Daneben würden Berater eingesetzt, wenn man eine neutrale Person brauche oder einfach überlastet sei. Einsatzgründe gibt es also verschiedene. Und oft rechtfertige sich auch ein Einsatz, sagt selbst Beraterkritiker Thomas Leif. Aber ebenso häufig sei er eben auch überflüssig. Diese Haltung hätten auch immer mehr Unternehmen, sagt Leif.
In der Wirtschaft ist eher so, dass sehr große Industrieunternehmen und DAX-Unternehmen mittlerweile Berater verzichten und sagen, dass ihre eigenen Leute, die eigenen Manager diese Aufgabe machen müssen.
Weil diese die Produkte und die Kunden besser kennen würden. In der Schweiz sieht es indes noch nicht danach aus, dass die Berater scharenweise vor die Türe geschickt werden. Der Umsatz der Branche ist konstant. Nur in der Krise konnten die Beratungsunternehmen weniger Aufträge an Land ziehen. Einfach deshalb, weil Firmen in der Krise zuerst bei externen Kosten sparen.
In Frankreich hat der Innenminister angekündigt, man wolle schärfer gegen kriminelle Roma vorgehen, illegale Lager im Land auflösen, Leute abschieben. Es gebe Probleme mit dem Verhalten von Angehörigen der Roma und anderer nicht sesshaften Gruppen, hatte Präsident Sarkozy gesagt. Im Hintergrund stehen Zusammenstöße zwischen Polizei und nicht sesshaften, nachdem die Polizei vor 2 Wochen einen jungen Roma bei einer Verkehrskontrolle erschossen hat. Frage an NZZ-Korrespondent Manfred Rist in Paris. Hat denn Frankreich neben den bekannten Schwierigkeiten in den verslummten Vorstädten, den Banlieues, nun plötzlich auch noch ein Zigeunerproblem?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also es ist weder plötzlich noch nicht, ist es ein wirkliches Zigeunerproblem. Man muss Begriffliches klären. Frankreich kennt ungefähr 400.000 Fahrende, also sogenannte gens de voyage, wie man die Gruppe politisch korrekt nennt. Davon sind wirklich nur etwa ein Drittel permanent unterwegs und entsprechend auch schwierig erfassbar. Aber 90% dieser 400.000 sind Franzosen. Es geht in der jetzigen Diskussion vor allem um die restlichen 10%, nämlich vorwiegend Zigeuner, vorwiegend Romas, die aus osteuropäischen Staaten in Frankreich Fuß gefasst haben und eben weniger fasst sind.
Und die machen jetzt wirklich Schwierigkeiten in Frankreich?
Das ist übertrieben. Der Auslöser war eben der Tod eines jungen Zigeuners, 22-jährigen Mitfahrers, der von Polizisten erschossen worden ist, weil der Fahrer, der übrigens kein Zigeuner war, das Haltverbot missachtet hat. Und dann kam es zu Ausschreitungen in dieser Gemeinde im Loiretal und das hat dann gewissermaßen das Pulverfass entzündet.
Fahrende mit ihren Fahrzeuggespannen mit französischen Nummern sind auf Frankreichs Straßen eigentlich häufig anzutreffen. Und als Reisender hat man nicht den Eindruck, sie seien da ein Störfaktor. Wie geht Frankreich generell mit seinem fahrenden Volk um?
In der französischen Politik geht es in erster Linie darum, dass man diese Fahrenden, dass man die besser erfasst, dass man unterscheiden kann zwischen denjenigen, die straffällig werden, da sollen Fingerabdrückaufnahmen etabliert werden, und dass man dann diejenigen, die sich illegal in Frankreich aufhalten, dass man die dann ausweist, das hat man allerdings schon früher gemacht. Man will aber vor allem auch verhindern, dass nun die ganze Bevölkerungsgruppe, die Mehrheit davon, wie gesagt, Franzosen, dass die stigmatisiert werden.
Was ist denn daran, wenn man von Oppositionskreisen her Sarkozy jetzt vorwirft, er wolle sich als Oberpolizist der Nation profilieren auf Kosten einer Minderheit?
Der Vorwurf ist nicht ganz neu und er ist vermutlich auch nicht ganz abwegig. Die Popularität der Regierung ist gesunken, gerade auch wegen dieser Betoncourt-Affäre, hat aber mit dieser Problematik, glaube ich, im Moment nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass in der französischen Bevölkerung, der Wählerschaft muss man sagen, auch ein großes Unbehagen herrscht über die als unkontrollierbar empfundene Zuwanderung. Und eine gewisse populistische Neigung kann man Sarkozy natürlich nicht absprechen. Es ist aber auch ein gefundenes Fressen für die Opposition, jetzt ein weiteres Mal auf Sarkozy einzuhauen, auf die Regierung einzuhauen. Man wirft ihr Populismus vor, man wirft ihr damit natürlich auch vor, von den echten, von den wirklichen Problemen in Frankreich ablenken zu wollen.
Einschätzungen von NZZ-Korrespondent Manfred Rist in Paris. Jeder Mensch hat ein Recht auf sauberes Wasser. Das hat die UNO-Vollversammlung über Nacht beschlossen. Gegen 900 Millionen Menschen weltweit haben derzeit keinen Zugang zu sauberem Wasser und noch viel mehr Menschen verfügen über keinerlei sanitäre Anlagen wie WCs oder Waschmöglichkeiten. Frage an UNO-Korrespondent Friedrich Steiger. Was ändert sich jetzt mit diesem neuen Menschenrecht auf Wasser?
Es ist zunächst eine Erweiterung des Menschenrechtskatalogs der UNO. Erstmals wird dieses Recht auf sauberes Trinkwasser als Menschenrecht anerkannt. Die Menschenrechtsorganisationen, aber auch Hilfswerke sprechen deshalb von einem historischen Durchbruch. Bisher war ja der Menschenrechtskatalog der UNO sehr stark westlich geprägt. Es sind da Dinge drin wie Folterverbot, wie Pressefreiheit, wie Religionsfreiheit. Und nun mit dem Recht auf Wasser kommt auch ein soziales Recht, ein Anliegen der Drittweltländer hinein. Man muss allerdings sagen, die Bedeutung ist zunächst zumindest vor allem politisch und symbolisch, allerdings zu einem richtigen und wichtigen Zeitpunkt, denn Wasser wird weltweit knapp und Verteilungskämpfe, wenn nicht gar Kriege um Wasser, könnten in Zukunft zunehmen.
Und kann es dann konkrete Auswirkungen haben?
Es hat einzelne konkrete Auswirkungen, aber die sind unterschiedlich von Land zu Land. Es gibt Staaten beispielsweise, deren Verfassung anerkennt, dass auch einzelne Bürger appellieren können, einklagen können Menschenrechte. Das ist allerdings längst nicht in allen Ländern der Fall. In vielen Ländern gilt das nicht. Es kann zweitens eine Bedeutung bekommen, wenn es um Konfliktvermittlung, um Schiedsgerichte, um neue Grenzziehungen geht. Da muss künftig die Wasserverteilung, das Recht auf Wasser der verschiedenen Völker berücksichtigt werden. Man denkt nur an den Streit um das Jordanwasser im Nahen Osten, um das Mekongwasser in Südostasien oder um das Nilwasser in Nordafrika. Da gibt es heftigen Streit darüber. Und schließlich, wenn ein Diktator zum Beispiel, die Diskussion ist ja immer im Sudan-Darfur-Konflikt sehr akut, wenn ein Diktator oder ein diktatorisches Regime ganzen Bevölkerungsteilen denn das Recht auf Wasser nicht gibt oder sogar bewusst verweigert, dann kann das auch bei einer Anklage vor dem Internationalen Gerichtshof eine gravierende Rolle spielen.
Kurz zum Schluss, westliche Länder waren nicht für dieses Menschenrecht in der UNO. Was war deren Motivation?
Offiziell haben sie gesagt, die Formulierung sei unpräzise. Tatsächlich geht es um zwei andere Dinge. Sie haben Angst, dass der politische Druck steigt, dass sie nun finanziell und technisch mehr Entwicklungshilfe leisten müssen in Ländern, wo das Recht auf sauberes Trinkwasser nicht gewährleistet ist. Und wahrscheinlich der Hauptgrund ist, dass viele westliche Länder groß ins Geschäft mit der Privatisierung des Wassers einsteigen wollen. Westliche Unternehmen sehen das als Business. Und da gibt es natürlich einen Widerspruch. Entweder ist Wasser ein Menschenrecht oder es ist eine Ware. Es kann relativ schwer beides sein. Und die Regierungen, das ist zumindest eine wichtige Konsequenz dieser UNO-Resolution, können sich zumindest grundsätzlich nicht aus der Verantwortung stehlen. Auch wenn Wasser privatisiert wird, muss dieses für alle zu bezahlbaren Preisen angeboten werden.
Informationen von Fredrik Steiger. In den USA haben jene einen Rückschlag erlitten, die hart vorgehen wollen gegen illegale Einwanderer. Ein Gericht hat entschieden, im Bundesstaat Arizona darf die Polizei vorerst nicht ohne Anlass überprüfen, ob jemand legal im Land ist oder nicht. Das Thema bleibt aber ein Dauerbrenner. Bis zu 12 Millionen Menschen schätzungsweise leben ohne gültige Papiere in den USA. Und gerade in der Krise glauben viele Amerikaner, die schwarz arbeiten, würden ihnen die Jobs wegnehmen. Eine Landarbeitergewerkschaft versucht, das Gegenteil zu beweisen. Sie bietet Jobs auf Gemüsefeldern und in Früchteplantagen an für arbeitslose Einheimische. Ob sich diese überhaupt für so harte, schlecht bezahlte Arbeit interessieren? USA-Korrespondent Max Ackermann.
Wirklich verlockend tönt das Inserat nicht. Gesucht werden Leute für extrem anstrengende Arbeit bei jedem Wetter. 10 Stunden pro Tag bücken, jäten, schwere Lasten heben und alles zum Minimallohn von $8 die Stunde. Zu wenig für James Finley, obwohl der junge Mann aus Südkalifornien seit fast 3 Jahren arbeitslos ist.
It's just not worth it. Going out in the field and they only give you what, $8, $9, man, that's not enough.
Dies sei die gängige Reaktion von US-Bürgern, sagt Santos Quintero. Er ist Regionalsekretär der Landarbeitergewerkschaft United Farm Workers. Die UFW hat das Jobinserat aufgegeben, vor allem um zu zeigen, dass die ausländischen Landarbeiter keinem Amerikaner den Job wegnehmen.
They're not taking no jobs away from nobody, because the jobs are there and nobody wants to do the jobs.
Arbeit auf den Feldern gäbe es genug, doch niemand wolle sie haben, außer den Immigranten aus Lateinamerika, Leuten wie Alfonso López und Guadalupe Domínguez.
Póngale que si hay trabajo, pero gana usted muy poquito. Entonces, y si ya hay una familia, no alcanza el dinero. No da.
Zu Hause in Chiapas hätten sie ihre Familie kaum ernähren können, sagt Guadalupe. In Kalifornien verdienten sie und ihr Mann wesentlich mehr. Viel bleibt allerdings auch hier nicht übrig. Mit $8 pro Stunde macht niemand große Sprünge. Sozialleistungen gibt's keine und sogar die Arbeitsgeräte müssen noch selber bezahlt werden. Messer, Scheren, Taschen für die gepflückten Früchte.
Todo el material, la compañía casi los contratistas no...
Dass unter solchen Bedingungen kaum ein Amerikaner Salatköpfe schneiden, Erdbeeren pflücken oder Orangen ernten will, erstaunt eigentlich nicht. Fast 90% der Landarbeiter in Kalifornien sind denn auch Latinos und die Mehrheit von ihnen hat keine gültigen Aufenthaltspapiere. Rund 2 Millionen Sans-Papier leben in Kalifornien, 10 bis 12 Millionen in den ganzen USA, was die illegale Immigration zu einem heiß diskutierten Politthema macht. Die Illegalen klauen unsere Jobs, ist ein populäres Argument in einer Zeit mit 10% Arbeitslosigkeit. Der Polit-Satiriker Stephen Colbert griff es jüngst in seiner Fernsehshow auf.
So they're taking our jobs.
Not really.
Yes, really.
No.
Those jobs belong to American farm workers.
Americans do not want to work in the fields. It's very difficult work.
UFW-Präsident Arturo Rodriguez erhielt Gelegenheit, dagegen zu halten, und die Zahlen scheinen ihm recht zu geben.
How many people of all everyone in America have taken you up on this?
Only 3 right now are actually working in the fields.
3 people.
5000 arbeitslose Amerikaner haben sich bis jetzt auf das Jobinserat der Landarbeitergewerkschaft gemeldet. Gerade mal 3 haben das Angebot auch angenommen.
12.57 Uhr. In Italien setzt Fiat-Chef Marchionne die Gewerkschaften massiv unter Druck. Ganz nach dem Motto: Vogel friss oder stirb. Entweder die Gewerkschaften akzeptieren die schlechteren Arbeitsverträge oder Fiat baut seine Autos künftig im Ausland. Die meisten Gewerkschaften sind unter diesem Druck eingeknickt. Massimo Agostinis.
Der erste Paukenschlag erfolgte vor wenigen Tagen. Quasi aus heiterem Himmel verkündete Fiat in Turin, die Produktion der Minivans werde von Mirafiori in Italien nach Serbien verlegt. Was mit dem Werk bei Turin passieren werde, ließ Fiat zunächst offen. Der lapidare Kommentar: in Serbien werde billiger produziert. Kein Wunder, ein serbischer Fließbandarbeiter verdient 400 Euro im Monat. Zudem bietet die serbische Regierung allerlei Anreize. Keine Steuern während Jahren, gar Geldgeschenke für jeden neu geschaffenen Arbeitsplatz und vieles mehr. In Italien verdient ein Arbeiter mit 1200 Euro 3-mal mehr, was aber trotzdem kaum reicht, um über die Runden zu kommen. Und der italienische Staat ist zu pleite, um Fiat weitere Geldgeschenke zu machen. Gestern Abend nun der zweite Schlag. Fiat-Konzernchef Sergio Marchionne verlangt von den Gewerkschaften ultimativ Hand zu bieten für neue Gesamtarbeitsverträge. Die bisherigen böten dem Unternehmen zu wenig Flexibilität, die Angestellten dann einzusetzen, wann es die Auftragslage erfordere. Marchionne drohte gar dem mächtigen Arbeitgeberverband Confindustria, also quasi dem eigenen Lager, mit Verbandsaustritt, was seine harte Linie gegenüber den Gewerkschaften nicht mitgetragen werde. Die meisten Gewerkschaften, jene, die den einstigen Sozialisten und den Christdemokraten nahestanden, haben bereits signalisiert, die Kröte zu schlucken. Nur die einst kommunistische Gewerkschaft CGIL steht in der Ecke mit den Eselsohren. Sie misstraut Marchionne und will nur Hand bieten, wenn er Garantien abgibt. denn der Gesamtarbeitsvertrag bei Fiat ist quasi Leitvertrag für die gesamte italienische Maschinenindustrie. Bröckelt der, bröckelt es überall sonst auch, befürchtet die CGIL, nicht zu Unrecht. Marchionne indes hat keine Zeit für lange Verhandlungen. Fiats Umsatz ist im ersten Halbjahr massiv eingebrochen, weil Europa die Verschrottungsprämien zurückgefahren hat. Und neue Modelle, die den Umsatz ankurbeln könnten, sind noch nicht in Sicht. Die kommen erst 2012. Bis dann, das ist auch so vorgesehen, muss Fiat eine Durststrecke überbrücken. In dieser Zeit will Marchionne das Unternehmen umkrempeln. 20 Milliarden will er in die diversen Fiat-Werke in Italien investieren. Doch das will er nur tun, wenn die Gewerkschaften Schicht- und Mehrarbeit zulassen und sich das Streikrecht zusammenstreichen lassen. Nur so, lässt Marchionne durchblicken, könne Fiat die Produktivität in Italien markant erhöhen. Nur dann lohnten sich die Investitionen. Doch die Gewerkschaft CGIL will nicht, wie ihre zahmeren Schwesterorganisationen, das gesamte Diktat aus Turin akzeptieren. Sie verweist auf die heute schon tiefen italienischen Löhne und verteidigt in ihrem Kampf auch absurde Privilegien, zum Beispiel, dass nicht entlassen werden kann, selbst wer sich offensichtlich, missbräuchlich immer wieder krankschreiben lässt. Oder sie stemmt sich gegen zu viel Schichtarbeit, etwas, was bei den anderen Autobauern seit Jahrzehnten Usanz ist. Vermutlich geht diese Runde an Marchionne. Italien hat zu viele Arbeitslose, als dass es sich einen weiteren Aderlass leisten kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.